ernten Geld, die Amis machen Geld, ja, to make money, to earn money. Franzosen gewinnen es, gagner d'argent. Die Schweden bekommen es, die Ungarn suchen es, sie haben es bis heute nicht gefunden. Ja, das ist, ja, aber allein diese Haltung zum Geld, die gibt es schon vor, wie wir dran gehen. Wir denken irgendwie so Disziplin, Mühe, Arbeit, Schwitzen, irgendwie kommt man abends nach Hause und hat wieder so sein Geld verdient. Es genügt doch vollkommen, dass man es hat. Man muss das doch nicht verdient haben. Verursachen Sie es doch oder bekommen Sie es wie die Schweden oder machen Sie es. Schon wenn Sie wie die Amis rausgehen und sagen, ich gehe jetzt Geld machen, das hört sich doch schon ganz anders an. Da gehen Sie doch mit einer ganz anderen Haltung dran. Ja? Und Arbeit, wie gesagt, harte Arbeit kann vorübergehend mal ganz hilfreich sein, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Wann immer Sie sich anstrengen im Leben, zeigt das nur, dass es anders leichter ginge. Dann haben Sie irgendeinen Fehler gemacht. In Wirklichkeit ist Erfolg vollkommen mühelos. Sie können sich natürlich anstrengen, nur das verdoppelt nicht Ihre Ergebnisse, sondern es verzögert Sie etwas. Aber wenn es Ihnen Freude macht, es spricht natürlich nichts dagegen. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Das heißt, da ist die Realität. Im Bisher ist sie geformt, da können Sie nichts mehr ändern, ist aber auch uninteressant, weil es ja sowieso vorbei ist. Im Noch nicht steht die Realität wie ein Butler vor Ihnen und sagt, Sir, was darf, oder Milady, was darf es jetzt sein? Und dann sagen Sie es und dann kriegen Sie es. Es sei denn, Sie glauben das nicht. Dann klappt es natürlich nicht. Ganz klar. Das heißt also, egal wie Sie sich rumgemüht haben, ob Ihr Leben ein Kampf war oder ein Krampf oder was auch immer, ja, eine Lektion, eine harte Lehre, eine strenge Schule, Sie können es in diesem Augenblick beenden. Sie erinnern sich wieder, wer Sie sind. Sie definieren, was Sie haben wollen. Und Sie nehmen es dankbar in Besitz. Und dann haben Sie es. Aber die Realität hat ein Paradoxon. Ich kann nichts werden, ohne es zuvor zu sein. Ich kann nichts haben und nichts bekommen, ohne es zuvor zu haben. Wer da hat, dem wird gegeben werden, auf dass er die Fülle habe. Ich kann also nichts bekommen, ohne es zu haben. Das heißt, bevor etwas werden kann, muss ich es a. definiert, also imaginiert, geschaffen haben, ich muss ihm eine Form gegeben haben, ich muss sagen, Artikel 14, 32 in Blau, Größe 40. So, jetzt habe ich es definiert, kriege ich aber immer noch nichts. Ich muss es jetzt noch abschicken. Heißt, ich schreibe es jetzt auf eine Postkarte, Bestellschein, fülle aus, Artikel, ja, sowieso Nummer, Größe, Farbe, Adresse drauf, jetzt kriege ich immer noch nichts. Ich muss noch abschicken. Wenn ich jetzt abschicke, ohne eine Briefmarke drauf zu kleben, kommt es wieder zurück. Wird auch nichts. Was ist Briefmarke? Also Bestellung ausfüllen, nein, erst einmal, die klare Bestellung ist die Definition, was genau will ich. Die Bestellung ausfüllen ist es in Besitz nehmen. Mir vorstellen, es zu haben. Zu sein. In der Erfüllung zu sein. Jetzt habe ich bestellt. Die Briefmarke, die noch fehlt, ist Freude und Dankbarkeit. Denn dankbar ist man nur für etwas, das man bekommen hat, das geschehen ist. Dann ist es vollzogen. Dann habe ich die Gewissheit, jawohl, jetzt habe ich bestellt. Und dann können Sie sich zurücklehnen, das Leben kann Ihnen das nicht mehr verweigern. Vielleicht noch machen wir uns einmal bewusst, ich habe das die Tage getan für dieses Seminar in der Vorbereitung, ich habe mir einmal bewusst gemacht die Geschichte der Macht. Weil es ist ja eine ungeheure Macht, die wir haben und die meisten Menschen ahnen nichts davon oder missbrauchen diese Macht, indem sie sich schwierige Umstände schaffen, die ihnen eigentlich gar keine Freude machen. Ja? Aber sie meinen, das ist halt so oder das ist mein Weg oder das kann man nicht ändern. Ich habe mir einmal bewusst gemacht, wie ist Macht überhaupt entstanden und wie sieht die zukünftige Entwicklung aus. Also am Anfang stand die Macht der Gewalt, das Recht des Stärkeren. Ja? Der Neandertaler, der da sah, Der hat eine schöne Frau als ich, nahm die Keule, kriegt einen drauf, Frau mit. Früher war Heirat noch unkomplizierter und nahm der D. Das war eben das Recht des Stärkeren. Es war natürlich oft mit Unrecht verbunden. Aber diese Stärke kann nicht jeder entwickeln. Ich hatte zum Beispiel in der Schule so einen Klotz von Mitschüler, der hat jeden von uns in den Boden stampfen können. Da konnten wir trainieren, wie wir wollten. Gegen den war einfach nichts aus. Der war einfach zu stark. Ja? Später habe ich dann weggefunden. Es kommt gleich. Danach, nach dieser Macht der Gewalt, kam eine andere Macht. Vor 3000 Jahren haben in unseren Geschichtsbüchern steht immer die Phönizier das Geld erfunden. Ist überhaupt gar nicht wahr. Wenn Sie mal nachgucken, sind die Lyder gewesen, die das Geld erfunden haben. Die Phönizier haben es nur verbreitet. Also, das war eine ganz neue Form der Macht. Da konnte ich ein kleines, mickriges Männchen sein, ja, ganz schwächlich, krank, aber ich hatte Geld, also hatte ich die Macht. Dann konnte ich mir Muskeln kaufen, Heere, wenn ich wollte. Ja. Diese Macht war eine höhere Macht, aber kann man natürlich immer noch missbrauchen. Dann, in unserem Zeitalter erst, kam eine neue Macht, die Macht des Wissens. Es ist unglaublich, welche Macht das gibt. Ich habe es zum Beispiel erlebt in der Schule, bin ich immer wieder von dem verprügelt worden. Und ich war ehrgeizig und ich habe gesagt, den Kerl, wenn ich könnte, würde ich den in den Boden stampfen. Aber ich habe keine Chance, da so viel Muskeln zu entwickeln, wie der hat. Bis ich sagte, okay, mit den Muskeln, das klappt nicht. Wie wäre das denn hier? Ja, da könnte ich trainieren, da ist er eher was unterbelichtet. Also habe ich etwas gelernt, was mir später genutzt hat. Der war mein Lehrer. Ich habe Judo gelernt. Niemand konnte das. Ich hatte einen Freund, dessen Vater hatte im Krieg das gelernt. Judo, Jiu-Jitsu, Nahkampf, habe ich das gelernt. Ein halbes Jahr später habe ich zum ersten Mal den Klotz auf den Boden geknallt. Und ab dann war ich der Stärkste in der Klasse. Keiner hat mir getraut, sich mit mir Krach anzufangen, sich mit mir anzulegen. Das war unglaublich. Das war meine erste Erfahrung, die Macht des Wissens. Ich hatte mir einfach jetzt das Wissen angeeignet. Und das ist schon ganz interessant. Sie machen gerade Gebrauch von der Macht des Wissens. Sie sind ja hergekommen. Wissen kann man sich nämlich aneignen. Egal wie die Voraussetzungen sind, ob Sie intelligent waren oder weniger, spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie stark oder klein oder alt oder jung sind. Wissen kann sich jeder beliebig aneignen. Wissen ist verfügbar geworden. Das war nicht immer so. Im Mittelalter war Wissen eine Macht. Wer lesen und schreiben konnte, der gehörte zur Elite. Ja, der hatte etwas, was die anderen nicht hatten. Aber auch diese Macht konnte man noch missbrauchen. Und wir sind gerade dabei, hier heute auch, erleben eine ganz neue Form der Macht, die Macht des Bewusstseins. Wieder spielt Alter, Stärke, Intelligenz überhaupt keine Rolle. Denn das ist die Macht der Zukunft. In Zukunft wird entscheidend sein, wer das höchste Bewusstsein hat. Der hat die höchste Macht. Warum? Ganz einfach. Sie wollen irgendetwas verändern in der Welt, die Realität. Sie sitzen zu Hause in ihrem Kämmerlein und setzen geistig eine Ursache oder ändern sich als Ursache oder beides. Und niemand kann sie hindern. Keiner weiß, was sie tun. Und niemand weiß hinterher, dass sie was getan haben. Die Dinge geschehen einfach so. Sie sind der Einzige, der weiß, das habe ich vor 3 Wochen verursacht. Da ist es jetzt. Die anderen erleben nur, naja, es geschieht halt so. Oder wenn es für sie günstig ist, dann haben sie Glück gehabt. Dieses Bewusstsein ist für mich die stärkste Macht, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und sie hat einen großen Vorteil. Diese Macht kann nicht missbraucht werden. Warum? Im gleichen Augenblick, wo sie das versuchen, verschwindet ihr Bewusstsein. Das heißt, es entzieht sich sofort ihnen die Fähigkeit, das zu tun. Sie werden es wahrscheinlich nicht ein einziges Mal schaffen. Wissen können sie missbrauchen, Geld können sie missbrauchen, Kraft können sie sowieso missbrauchen. Aber Bewusstsein verschwindet, denn in dem Moment, wo sie etwas Egoistisches tun, sind sie nicht mehr bei Bewusstsein. Und indem sie nicht mehr bei Bewusstsein sind, können sie es nicht mehr tun. Sie können nicht mehr schöpfen, sie sind nicht mehr in der Vollmacht. Und sobald sie wieder zu Bewusstsein kommen und das aufgelöst haben, verschwindet der Wunsch, es zu missbrauchen. Löst sich selbst. Und auch Bewusstsein ist für jeden erreichbar. Das heißt, es ist ja unser wahres Wesen. Wir brauchen uns also nur erinnern. Ich muss nicht sehr intelligent sein. Ich muss nicht sehr stark sein. Ich muss nicht sehr gesund sein. Ich muss nicht jung sein. Es gibt überhaupt keine Voraussetzung dafür. Es ist wie Wissen erreichbar und im Gegensatz zu Wissen muss ich es nicht einmal bezahlen. Ich brauche mich nur erinnern an meine Wirklichkeit, an mein wahres Wesen. Und in dem Maße, wie ich das tue, wächst mir Macht zu, nämlich die Macht, alles nach Belieben zu verändern. Und das ist Manifestieren. Damit es kein Missverständnis gibt, schauen wir noch einmal hin, was genau ist Manifestieren? Wie geht das? Also zunächst einmal, Manifestieren ist eine Änderung der Realität ohne äußeres Handeln auf der Kausalebene. Scheinbar tun sie nichts. Alles geschieht im Geist. Und es ändert sich. Und das kann geschehen durch das bewusste oder unbewusste Setzen einer Ursache, wobei wieder die Wünsche, die Wirkung erwünscht oder unerwünscht sein kann, oder durch die energetische Signatur des eigenen So-Seins. Wenn ich stimme, stimmt mein So-Sein. Ihr Stimmigsein ist nämlich auch eine energetische Signatur. Das heißt also, ihr Energiefeld, das Sie sind, hat eine bestimmte Schwingung, also eine Frequenz und eine gewisse Energiestärke. Und aus diesen beiden, aus Stärke und Frequenz, ergibt sich Ihre individuelle energetische Signatur. Und diese energetische Signatur ist die stärkste Dauerursache für Ihr Schicksal, für Ihr Leben. Indem Sie die ändern, indem Sie in eine harmonische Schwingung gehen, eben stimmig leben, erübrigt es sich plötzlich, überhaupt Ursachen zu setzen, weil Sie ziehen Stimmiges in Ihr Leben. Es gibt keinen Grund mehr einzugreifen. Es stimmt einfach. Und darauf will ich hinaus, dass Sie keine Tests brauchen, dass Sie diese Energie in sich verwirklichen, Ihre persönliche Signatur entsprechend einschwingen und so oft wie möglich, am besten immer, stimmig sind.
Das entspricht doch dann dem Leben nach dem göttlichen Willen, oder kann man das so sagen?
Ja, wir haben durch unsere Religion, durch unseren Glauben bestimmte Prägung nach dem... Nein, ich will das gar nicht werten. Ich sage nur, nach dem göttlichen Willen, wenn wir das so sagen, trennen wir uns gerade von Gott. Weil da ist der göttliche Wille ein anderer als meiner. Ja? Dann ist der irgendwo und der macht's richtig und ich, naja, mal mehr oder weniger. Dann trenne ich mich von Gott. Ich werde immer wieder gefragt, was halten Sie von Gott oder wie ist Ihre Einstellung zu Gott oder wie ist Ihr Gottesbewusstsein? Und dann möchte ich niemandem zu nahe treten. Es möchte seine gläubige Haltung nicht verletzen. Aber wenn Sie in dieses Ich-Bin-Bewusstsein kommen, erkennen Sie auf einmal, dass viele Dinge, die Sie vorher als selbstverständlich und gut und richtig erkannt haben, nämlich möglichst den göttlichen Willen folgen, dass Sie erkennen, das ist eigentlich eine Trennung von dem göttlichen Willen. Damit mache ich den zu etwas anderem. Schon wenn ich an Gott glaube, trenne ich mich von ihm. Die Jünger haben Jesus mal gefragt, Herr, du tust so viele Werke und uns gelingen so wenige, warum? Und er sagt, es fehlt euch an Glauben. Und die Jünger haben protestiert, haben gesagt, nein Herr, wir glauben an Gott. Und Jesus hat gesagt, nein, das meine ich nicht. Was euch fehlt, ist der Glaube Gottes. Also nicht trennen, ich glaube, Gott ist mächtig, der kann das. Und wenn es ihm gelingt, wenn es ihm beliebt, dann wird er jetzt durch mich ein Wunder tun. Dann bleibe ich in der Trennung. Dann geschieht kein Wunder. Sondern erst, wenn ich eins geworden bin, wenn ich den Glauben Gottes habe, wenn ich erkenne, Gott hat keine anderen Hände als meine. Was Gott tun will, kann er nur durch mich tun. In der balinesischen Schöpfungsgeschichte heißt das so schön, nicht Gott schuf die Welt wie bei uns, sondern Gott wurde die Welt. Und alles, was ist, ist Gott. Deswegen auch dort diese Achtung vor, wir sagen Unkraut, gibt es dort nicht. Das ist Gott. Alles, was ist, ist Gott in Manifestation, ausgedrückter Gott. Und so sehe ich das. Und dann sagt ein gläubiger Mensch oft zu mir, aha, also Sie sind der liebe Gott. Ja, und ich merke, der meint das ganz verkehrt, als Anmaßung und Egoismus, aber wie will man das erklären? Eigentlich müsste ich sagen, ja. Ich kann nicht einmal sagen, auch. Denn jeder ist das Ganze, jeder Teil des Ganzen, der ungetrennt ist, ist das Ganze. Es ist wie in einem Hologramm. Wir alle sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, absolut gleich. Warum? Weil Gott ist wir geworden. Gott wurde die Welt. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Unsere christliche Demut leitet uns eher an, bescheiden zu sein. Aber das macht den Gott in mir nieder, sondern ich sollte erkennen, wenn Jesus sagt, ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen, erkennen, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Ihr allesamt seid schlafende Götter, sagt Jesus im Thomas-Evangelium, also ist es wohl unsere Aufgabe, aufzuwachen, zu erkennen und zu leben, Gott in mir lebendig werden zu lassen. Und das ist das, was ich hier erreichen will, mit dem Ich-Bin-Bewusstsein und mit dem Manifestieren. Aber schauen wir uns jetzt noch einmal Schritt für Schritt den Ablauf des bewussten Manifestierens an. Es beginnt mit einer Idee. Ich muss ja zunächst eine Idee haben, was. Diese Idee sollte nicht zu einem Wunsch werden, da bin ich in der Sackgasse, sondern sich zur Absicht verdichten. Ja, das. Also die Idee verdichtet sich zur Absicht. Die Absicht nimmt Gestalt an als Imagination, als Vorstellung. Jetzt kann ich mir das vorstellen, was ich beabsichtige. Ich sehe es vor mir. Aber da fehlt ein entscheidender Schritt, und das ist der nächste. Wie die Weisheit der Sprache schon sagt, das ist eine Vorstellung, ein Bild, das ich vor mich hinstelle. Ich bin der Betrachter und sehe vor mir den erwünschten Endzustand. Im nächsten Schritt nehme ich das in Besitz, indem ich hineingehe. Ich erlebe mich in der erwünschten Situation. Ich nehme in Empfang, ich habe bekommen, es ist geschehen. Ich vollziehe das. Und dabei die drei Klippen, ich fühle mich wert, es kommt mir ganz natürlich vor und ich spüre, dass es stimmt. Denn wenn ich das alles mache und fühle mich nicht wert, schließe ich mich von der Erfüllung aus. Ich nehme nicht an. Das Leben bietet mir, aber ich sage, nein, ich bin nicht würdig. Dann geschieht es nicht. Wenn ich das alles getan habe, kommt der nächste Schritt des Manifestierens, das Verbinden des erwünschten Ereignisses oder das Festmachen an meiner individuellen Zeitlinie. Ich binde es an einen Zeitpunkt, wenn das wichtig ist. Wenn es nicht wichtig ist, brauche ich das nicht tun. Denn manchmal binde ich etwas an einen Zeitpunkt, es wäre viel schneller möglich. Ich sage in einer Woche, es könnte aber sofort geschehen, ich könnte es in einer halben Stunde haben, also wartet das Leben eine Woche. Ich bin der Schöpfer, ich habe bestellt eine Woche. Ja? Oder ich will Geld haben, 10.000 Mark wäre mir schon geholfen. Das Leben würde mir 100.000 geben, aber sagt, gut, Schöpfer hat gesagt, 10.000, mach mal eine Null weg. Ja? Also ich will damit sagen, nicht unnötig das Leben begrenzen, sondern wenn es wichtig ist, dann an der Zeitlinie festmachen. Das heißt, in der Imagination, in der Vorstellung, finde ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, ich trage es in meinen Terminkalender ein, in einen imaginierten Terminkalender und erlebe dann, jetzt ist der Tag gekommen, ich wache morgens auf und erlebe an dem Tag, wie es geschehen ist. Erlebe, wie ich meine Mutter, einen Freund anrufe oder mit meinem Partner spreche und sage, stell dir vor, ich hatte vorige Woche das bestellt für heute und ist doch eingetroffen. Ja, also ich erlebe in der Imagination mehrere Situationen der Erfüllung zu dem Zeitpunkt. Damit nehme ich auch diesen Zeitpunkt in Besitz. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es keine Möglichkeit des Versagens. Aber der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Er wird abgeschlossen, indem ich mich erfülle mit Freude, Dankbarkeit und, letzter Punkt, Glaube, der Gewissheit, dass es damit geschehen ist. Gehen Sie am besten in dieses Gefühl rein, was der Bauer haben kann, wenn er tagsüber gesät hat und weiß, so, es war nichts zu sehen jetzt, der Acker sieht genauso aus wie der andere, aber es ist geschehen, es ist gesät, jetzt in 3 Monaten kann ich ernten. Dieses Gefühl der Gewissheit, dass es geschehen ist, das schließt das Manifestieren ab. Und diese Gewissheit sorgt gleichzeitig dafür, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt als die Erfüllung. Gibt es dazu den einzelnen Schritten noch irgendeine Unsicherheit?
Ich hätte eine Frage, was ist, wenn mehrere Leute zusammentreffen, die dasselbe gemacht haben, aber nur ein gemeinsames Ziel haben, das also nur einer von denen erreichen kann. Sagen wir eine Sportveranstaltung, jemand möchte die Olympia, die Goldmedaille im Marathonlauf gewinnen. Und sagen wir mal, 10 sind in sich stimmig, haben sich in der Richtung vorbereitet. Was passiert dann?
Also 10 sind in sich stimmig, haben sich vorbereitet, wollen alle die gleiche Goldmedaille im Marathonlauf gewinnen, nur einer kann sie haben. Ja, das ist sehr wahrscheinlich in so einem Fall. So, und die Antwort? Ganz einfach. Nur einer kann sie in Besitz nehmen. Am nächsten Tag oder wann auch immer wird sie nur einem umgehängt. Und so geht es auch geistig vorher. Nur einem wird es gelingen, von den 10 sie in Besitz zu nehmen. Und der sie in Besitz genommen hat, muss nicht der Stärkste sein oder mit dem höchsten Bewusstsein oder der früher gekommen ist, sondern der, für den es stimmt. Das Ergebnis steht nämlich schon fest im ewigen Jetzt. Und deswegen kann nur der eine, der sie dann auch bekommt, sie in Besitz nehmen, weil für die anderen wird es ja nicht stimmen, die können sie nicht in Besitz nehmen. Und genauso ist das mit dem Parkplatz, wenn 5 den gleichen Parkplatz wollen oder was auch immer, wenn 5 die Erika heiraten wollen, nur einer kann sie kriegen und der hat das hat er dann davon, wenn es nicht stimmt. Aber Gott sei Dank stimmt es dann, wenn er es verursacht, wenn er es in Besitz nehmen kann.
In verschiedenen Büchern habe ich gelesen, wenn man also Wünsche jetzt äußert, wenn die manifestieren will, dass man den Wunsch einfach einmal absenden muss.
Okay, die Frage ist, muss ich einen Wunsch beim Manifestieren einmal absetzen oder 2-mal, 5-mal, 10-mal, 100-mal? Ja, kann ich machen. Ein Wunsch kann ich vergessen. Also als Absicht, was Sie meinen, unterstelle ich mal. Ja. Als Wunsch brauche ich es gar nicht versuchen, kann ich 100-mal machen, passiert nichts. Als Absicht, nein, ist auch nicht einmal. Jetzt kommt es darauf an. Was glauben Sie? Sie bestimmen nämlich die Spielregeln in Ihrem Spiel. Nicht wie es heißt. Das sind die Spielregeln der anderen. Sie bestimmen Ihre Spielregeln. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich hatte einen Assistenten, der war zunächst noch nicht mein Assistent, ich kannte ihn noch gar nicht, der hatte das Buch gekauft und wusste, Mentaltraining, mache ich eine Ursache, setze die und dann kommt er. Hat immer nur einmal gemacht und ist dann auch irgendwann passiert. Alles eingetroffen und nach 2 Jahren hat er gedacht, jetzt mache ich mir die Freude und besuche mal das Seminar. Und in dem Seminar sagte ich damals noch, dummerweise, so lange wiederholen, bis es in Erscheinung getreten ist. Von dem Tag an ist nichts mehr bei ihm beim ersten Mal in Erscheinung getreten. Er muss es immer mehrmals machen, weil jetzt hat er nicht mehr geglaubt, dass es mit einmal geht. Sie bestimmen aber die Spielregeln. Das heißt, wenn in Ihrem Spiel einmal genügt, genügt einmal. Wenn Sie 3-mal machen müssen oder 2-mal, 2-mal, aber Sie brauchen nur wieder an den Bauer denken, geht der am nächsten Tag nochmal auf seinen Acker, sagt, ich sehe zur Vorsicht noch ein bisschen nach, wer weiß, ob das gestern so richtig geklappt hat. Ja, nein, der hat gesät, ist gesät, Feierabend. Und ich würde es auch so machen. Sie bestellen einmal, wenn Sie in Besitz genommen haben. Vergleichen wir es wieder mit einem Beispiel. Sie haben an Neckermann eine Karte abgeschickt, Ihr Kleid, Größe 40, ja, Artikelnummer 1462, Größe 40 in Blau, Kaiserblau. So, rufen Sie am nächsten Tag zur Vorsicht nochmal an, dass auch ja die Karte, das kommt, dass sie vorbereitet sind, dass ihre Bestellung kommt und nach einer Woche schicken sie nochmal einen Fax, dass die sicher sind, dass sie da sagen, nein, das können sie machen. Natürlich ist es, ich meine, die würden dort den Kopf schütteln wahrscheinlich, wenn sie das machen, aber sie würden es trotzdem liefern. Nur es wäre überhaupt nicht erforderlich. Sie machen es und wenn es gemacht ist, ist es einmal gemacht. Und wenn es beim ersten Mal nicht gemacht ist, dann, wenn sie es genauso wieder machen, ist es beim zweiten oder dritten Mal auch nicht gemacht, dann wird es dadurch nicht besser. Also eine Bestellung, eine Lieferung, Sache erledigt. Aber die Antwort lautet immer, Sie sind der Schöpfer. Sie bestimmen in jedem Spiel die Spielregeln. Auch wenn alle sagen, das ist so, dann gilt das für alle. Es sei denn, Sie ändern die Regeln. Ja? Sie können in jedem Augenblick das Spiel ändern.
Aber jetzt haben sich ja die 10 Marathonläufer, 9 haben sich geirrt. Für 9 war es nicht stimmig.
Die haben sich nicht geirrt, die haben festgestellt, dass es nicht stimmig war. Die haben das stimmig machen wollen, aber es war nicht so. Die haben wie in die Zukunft geschaut und haben geschaut, wir kriegen es nicht. Also wir können es nicht in Besitz nehmen, weil der hat es in Besitz genommen, dem steht es zu.
Also ich habe festgestellt, dass Lösungen, die sich aus dem Selbst raus manifestieren, immer so sind, dass alle Beteiligten gewinnen. Da gibt es keine Verlierer. Das ist meine Feststellung.
Das ist absolut richtig. Und warum ist das so? Weil das Selbst ist eins. Wir sind alle ein Bewusstsein. Und wenn das geschieht, was stimmt, dann stimmt es für alle Beteiligten. Auch für den, der scheinbar verliert, stimmt es. Weil er sagt, ich war heute einfach nicht, ich habe gemerkt, war nicht so gut drauf. Ja? Das heißt, auch in der Unternehmensberatung habe ich genau das genutzt, dass wir sagen, wenn in einer Lösung nicht alle Beteiligten gewinnen, ist das keine Lösung. Wir suchen eine Win-Win-Situation. Es gibt nur Gewinner. Und sehr oft hat mir übrigens geholfen die 3000 Jahre alte salomonische Teilungsregel. Also ich habe schon einiges aus der Bibel gelernt. Das hat mir besonders gut gefallen. Es gibt nämlich immer wieder bei Erbstreitigkeiten oder Scheidungen komplizierte Entflechtungen von Firmenverbünden und Filialen und wer kriegt das Haus und das und wie bewertet man das? Jeder bewertet das anders. Das ist so kompliziert und es ist ganz einfach und elegant zu lösen. Ich habe das zigmal machen können, wann immer eine Teilung erforderlich war. Ich gesagt, okay, einer teilt und der andere wählt aus, welchen Teil er haben will. Jetzt muss der, der teilt, so gerecht teilen, er weiß ja nicht, welchen Teil er bekommt, dass er mit jedem Teil zufrieden ist. Egal, wie der wirtschaftlich zu bewerten ist, spielt gar keine Rolle. Und der andere, der das vielleicht anders sieht, der kann sagen, ja, der Teil gefällt mir viel besser. Ich nehme mir den und schon sind alle zufrieden. Und wir brauchen keine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Umsatz, Vorausschau, Prognosen, Prüfungen, Vergleiche, Wertanalysen, Marktsituation, gar nichts. Einer teilt, der andere wählt, ist in 10 Minuten erledigt. Erste Entscheidung, die ich treffen würde, ich bin ein Gewinner. Was ich anfasse, gelingt mir. Und wenn Sie wollen, wenn Sie es glauben können, wenn Sie sich überzeugen können, ich bin unbesiegbar. Ich kann vielleicht nicht jeden besiegen, aber ich bin unbesiegbar. Nur im Ich-Bin-Bewusstsein gibt es diese Absicht nicht mehr, jemanden besiegen zu wollen. Das verschwindet dann ganz von selbst, weil das nicht mehr geht. Warum sind Sie unbesiegbar? Wenn Sie im höchsten Bewusstsein sind, der andere ist auch höchstes Bewusstsein, Sie kämpfen gegen sich. Und Sie können sich nicht besiegen, Sie können gegen sich nicht verlieren. Sie sind unbesiegbar. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Es gibt nur das ewige Jetzt. Und irgendwann überschreitet das jemand, ich sage Ihnen ein Beispiel, es war 1900, oh jetzt habe ich das Datum nicht, ich nehme mal an 82. Es gibt ja Marathonlauf, dann gibt es den dreifachen Marathonlauf, 3x42 Kilometer, und dann gibt es das härteste, die Strecke Sydney-Melbourne in glühender Hitze. Das ist noch weiter, ich weiß die genaue Kilometer.